Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Alle Jahre wieder findet die Verleihung des Europäischen Filmpreises statt. Einst von Wim Wenders, dem langjährigen Präsidenten der Europäischen Filmakademie, als kleiner Bruder des Oscars bezeichnet, kämpft der Filmpreis mittlerweile mit Anerkennungsproblemen. Immerhin gibt es seit diesem Jahr mit Matthijs Wouter-Knol, der vorher bei der Berlinale sehr erfolgreich den Filmmarkt geleitet hat, einen neuen CEO. Die Verleihung selbst findet dieses Jahr erneut pandemiebedingt nur online statt. Über mögliche Gewinner und den Zustand des europäischen Kinos spreche ich jetzt mit Jörg Taschmann. Jörg, unter den Nominierten finden sich viele Filme aus diesem, aber auch noch aus dem letzten Jahr. Wie bewertest du erstmal so allgemein das Feld der Nominierten?
Also ich glaube, man hat da ein bisschen versucht, verschiedenste Aspekte des europäischen Films mit einzubringen. So eine richtige kohärente Handschrift kann ich da nicht erkennen. Es gibt gediegenes Kino wie The Father von Florian Zeller mit Anthony Hopkins. Das ist eher klassisches europäisches Kino. Dann, wie gesagt, Paolo Sorrentino, Die Hand Gottes, Se stata la mano di Dio. Für mich sein schönster Film bisher, weil er diese ganzen Manierismen abgeworfen hat. Ein sehr autobiografischer Film. Wie wichtig der Fußball, wie wichtig Maradona für ihn als Jugendlicher war. Über Titan ist schon viel geredet worden, der Film, der in Cannes die Goldene Palme gewonnen hat. Dann ein sehr schöner Film, der auch in Cannes lief, Abteil Nummer 6 des finnischen Regisseurs Juho Kursmanen. Diese beiden letzten Filme stehen eher vielleicht für eine neue Generation im europäischen Kino. Und dann haben wir noch Quo Vadis Aida von Jasmina Spanj, die ja nun auch schon zu den etablierteren Regisseurinnen des europäischen Kinos gehört. Ein sehr schmerzvoller Film über Srebrenica. Ein Film, der sehr wehtut und der eben auch mehr dieses dann doch engagierte und politische europäische Kino vielleicht darstellt.
Bevor wir über die Trends sprechen, müssen wir noch über eine Meldung sprechen, die uns diese Woche ereilt hat mit der italienischen Regisseurin Lina Wertmüller. Ist ja eine sehr prägende Regisseurin des europäischen Kinos diese Woche verstorben. Meinst du, dass man heute Abend einen Moment finden wird, um an sie zu erinnern?
Ach, ich fände das schon sehr schön, weil sie steht eigentlich für vieles, was man ja eigentlich viel mehr mit in den Mittelpunkt rücken möchte, nämlich weibliche Regisseurin. Sie war immerhin die erste, die für einen Oscar in Amerika nominiert wurde als beste Regisseurin, nämlich mit ihrem Film Sieben Schönheiten aus dem Jahr 1975. Sie war eine Filmemacherin, die arg polarisiert hat, die sehr ja auch bewusst provoziert hat in ihren Filmen. Also gerade in Sieben Schönheiten, da ging es zum Beispiel darum, dass ein Kleinkrimineller im KZ überleben möchte, indem er sich sexuell zur Verfügung stellt, einer Aufseherin. Also durchaus nicht so leichtes Thema, aber sie hatte einen sehr überdrehten Humor. Und was sie ausmachte, waren beispielsweise die ganz langen Titel. Ich kann mich an einen Film erinnern, 1986, Camorra hieß der, den habe ich damals als junger Mann im Kino gesehen. Da ist sie mir wirklich auch aufgefallen. Der hieß dann auf Italienisch Un complicato intrigo di donne, vicoli e delitti. Und das ist noch nicht mal der längste Titel. Ich spar uns jetzt Filmtitel auf Italienisch, die irgendwie noch doppelt so lang sind. Also sie war schon eine sehr, sehr wichtige Frau des europäischen Kinos und mal schauen, ob der Europäischen Filmakademie da spontan was einfällt heute Abend.
Jetzt haben wir ja schon die nominierten Filme erwähnt, auch wenn sie natürlich sehr unterschiedlich sind. Kann man denn anhand der Nominierungen Trends ablesen? Etwas, was das europäische Kino besonders macht?
Also ich finde, die interessantesten Trends sind dann die, wenn man ein bisschen weggeht so von den Altmeistern. Also obwohl ich das sehr schön finde, dass ein Film wie dieser neue Paolo Sorrentino da nominiert ist. Aber gerade mit Titan oder auch mit Abteil Nummer 6 ist eine andere Generation dabei. Und ich finde, fast noch origineller kann man das sehen in den Nominierungen für die beste europäische Entdeckung, The European Discovery. Da ist zum Beispiel Pleasure dabei. Das ist ein Film einer schwedischen Regisseurin, der im Januar in die Kinos kommen soll in Deutschland, über eine 19-jährige Schwedin, die unbedingt Pornostar in L.A. werden möchte. Da ist auch nominiert Promising Young Woman, ein Film, den ich eigentlich eher in der ersten Etage lieber gesehen hätte als bester Film. Den hat man nun in die Discovery gepackt. Aber da ist viel los im europäischen Kino, gerade bei jüngeren Filmemacherinnen und auch Filmemachern. Und in die Richtung kann man durchaus auch gehen.
Aber dann höre ich raus, dass du dir durchaus wünschen würdest, dass die Europäische Filmakademie sich wesentlich stärker trauen sollten, eben so eine Entdeckung auch prominenter zu platzieren, statt in einer Nebenreihe, die ja auch wichtig ist, aber dennoch quasi nebenan läuft, ne?
Ja, das finde ich auf jeden Fall. Also wie gesagt, da muss jetzt nicht The Father zum Beispiel nominiert werden. Das halte ich für eine Konzessionsentscheidung, um zu sagen, natürlich Anthony Hopkins, der amerikanischer Staatsbürger geworden ist, ist ja eigentlich Brite und das ist ja auch europäisches Kino. Ich glaube, das hat der Europäische Filmpreis gar nicht unbedingt nötig, da so einen Nachklapp zu machen. Und eine Sache ist natürlich auch ganz spannend und das ist, dass man zum ersten Mal sich ja nun auch mit dem Film von Paolo Sorrentino einen Netflix-Film nominiert hat.
Ja, genau. Das ist ja überhaupt die Frage, wie sich so eine Akademie verhält dazu, dass die Streaming-Dienste, die ja nun keine europäischen Streaming-Dienste sind, hier auch das Filmemachen bestimmen zum Teil, ne?
Da hätte ich mir nämlich auch gewünscht, dass man da sogar noch ein bisschen weiter geht. Es gab einen Film, einen Netflix-Film, eine polnische Produktion, Operation Hyakintus von Piotr Domalewski, den ich für einen der stärksten Filme des Jahres eigentlich halte, auch gerade des europäischen Kinos. Aber der war ihnen dann wahrscheinlich wieder nicht bekannt genug. Da nimmt man dann lieber Sorrentino und Netflix, das geht dann irgendwie besser. Aber auch da, finde ich, kann die Europäische Filmakademie, gerade wenn sie jüngere Leute haben will, noch sehr viel mehr tun. Weil vergessen wir nicht, gerade jüngere Leute sind nicht die, die in die Arthouse-Kinos gehen. Die gehen in die Multiplexe und die verfolgen sehr stark, was auf Netflix läuft. Und da muss man Netflix auch einfach loben. Die tun wirklich viel für das europäische Kino, auch weil sie müssen und auch weil es wahrscheinlich Quote bringt. Aber da, wenn man europäisches Kino sehen will, dann ist man streckenweise auf Netflix besser bedient als in den europäischen Kinos.
Ich habe ja immer das Gefühl, wenn wir jedes Jahr über den Europäischen Filmpreis sprechen, dass es dann schon in der Branche als Veranstaltung recht gut etabliert ist, dieser Preis. Was müsste man aber denn tun, damit dieser Preis noch viel stärker in einer Öffentlichkeit bekannt wird, also auch von Zuschauern betrachtet wird, die Preise dann wissen, übertragen bekommen? Heute Abend wird das ja alles etwas seltsam sein, allein durch die Pandemie haben wir es ja mit einer reinen Online-Veranstaltung zu tun.
Ja, und das wird ja dann auch nur auf europeanfilmawards.eu ab 19 Uhr gestreamt. Es soll wohl auch Länder geben, wo da immerhin die Fernsehsender das streamen. In Deutschland ist das zum Beispiel nicht der Fall. Es wird in Deutschland kein einziger Fernsehsender darüber berichten. Nicht mal im Nachklapp, wie früher Arte oder mal der RBB vor vielen, vielen Jahren. Da gibt es viel zu tun. Aber es hängt in ganz Berlin kein einziges Plakat, das heute Europäischer Filmpreis ist. Es gibt keine Filmtour mit den Nominierten. Früher hat man in Berlin wenigstens die nominierten Filme gezeigt. Das müsste man europaweit tun. Es gibt einen europäischen Filmtag in den Arthouse-Kinos. Da wünsche ich mir dann, dass mindestens diese 5 nominierten Hauptfilme überall in Europa zu sehen sind. Und da gibt es wirklich noch ganz viel zu tun. Und die europäische Komödie, finde ich, reicht da nicht aus, weil die gibt es. Man müsste einfach mal den besten europäischen Mainstream-Film nominieren. Und wir haben gerade den Beitrag von einem Kollegen gehört, wo in Italien gesagt wurde, es gebe nur Sorrentino, der Erfolg hat. Das stimmt ja gar nicht. Natürlich gibt es in Italien höchst erfolgreiche Komödien. Die will man vielleicht nicht unbedingt außerhalb Italiens sehen, weil sie sehr spezifisch sind. Aber es gibt dieses Mainstream-Kino und in diesem Jahr starb vor kurzem jemand, der für dieses Mainstream-Kino stand. Und das ist Jean-Paul Belmondo. Und der hatte in den 70er, 80er Jahren überall in Ost- und Westeuropa Erfolg. Das Interessante war wieder nur, in den Nachrufen hat man wieder nur gelesen, dass er bei Godard gespielt hat. Also da haben auch wir Filmkritiker, glaube ich, noch ein bisschen was aufzuholen.
Heute Abend werden sie verliehen, die europäischen Filmpreise. Jörg Taschmann wird das Ganze für uns betrachten und die Gewinne einordnen ab 23.05 Uhr in unserem Kulturmagazin Fazit.